Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hallo, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir haben einen unserer Lieblingspodcasts gehört und zwar Drinnis. Ein super cooler Podcast, die auch für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einstehen. Und die Drinnis hatten so ein paar Fragen bei der einen Folge.
Genau so ist es. In der Kategorie Drinsider, wo es um Hilfestellungen von Drinnis zu Drinnis geht. Wie soll man sich in manchen Situationen verhalten, wenn man gerne möglichst wenig mit Menschen interagiert? Und da fühle ich mich zumindest immer sehr, sehr gut wiedergesehen. Und sehr, sehr häufig empfehle ich den Podcast auch PatientInnen mit sozialen Phobien, weil viele Leute denken, sie sind ganz, ganz alleine mit diesen Ängsten und der Podcast einfach sehr deutlich macht, nein, wir sind viele.
Ja, und vor allem die Interaktion von Chris und Julia, die ist total nett und leicht und was mich total anspricht, dass die ganz normal über Phänomene reden, über ihren Alltag reden, über ihre Probleme reden, aber auch über das, was sie sich wünschen und sich selbst auch total leicht anfühlen, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht immer sind, aber es macht total Spaß zuzuhören.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, die Drinnis haben Fragen, also es gab eine Frage und die war sehr, sehr spannend und die Frage lautete, was mache ich, wenn der Therapeut in meiner Sitzung einschläft und aufwacht mit den Worten, oh, Entschuldigung. Vero, was würdest du da machen?
Also Chris und Julia haben, glaube ich, schon die besten Vorschläge gemacht und haben eine super gute Anleitung gegeben, wie man einen sehr spannenden Plot-Twist in die Sitzung einbaut und wirklich den Spannungsbogen professionell spinnen kann. Die ganzen Antworten sind auch total super und auch mega lustig. Aber ich als Therapeutin beim Zuhören dachte natürlich als erstes mal, wow, das ist erstmal echt ein richtig krasses No-Go. Also tatsächlich, dass diese Frage kommt, überrascht mich nicht. Ich höre das sehr oft von Patienten, die dann bei mir in Behandlung sind und die vorher woanders waren. Also ich habe diese Geschichte, dass TherapeutInnen wirklich in den Sitzungen einschlafen, die habe ich schon oft gehört. Also ich ziehe das überhaupt nicht in Zweifel. Aber ich muss ehrlich sagen, mir läuft es jedes Mal kalt den Rücken runter, weil, also ich fände das in jedem Zusammenhang so unfassbar unhöflich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, vor allem, ich würde in jedem Job bleibst du ja irgendwie, also ich meine, auch wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich sagen, oh, ein kleines Nickerchen jetzt, sorry. Oder ich muss doch irgendwie, ich weiß nicht, egal wo, an der Kasse sitzt du auch nicht und pennst auf einmal ein. Also irgendwie, ich find's weird.
Ja, ich find's auch total weird. Mir ist das mal passiert, also nicht, dass ich eingeschlafen wäre. Also ich bin schon mal als Zuhörerin irgendwo weggenickt. Also ich fand das auch immer schwierig im Schulunterricht oder auch in der Universität fand ich das furchtbar, weil ich auch so durch Monotonie bin ich ganz, ganz schnell so, ja, es ist wie so Stecker raus bei mir. Und da hatte ich das natürlich auch sehr oft, aber als jemand, der eine Dienstleistung verkauft, also ich glaube, ich würde mich lieber überfahren lassen, also keine Ahnung, ich finde das wirklich, ich schäme mich so, wenn ich das höre einfach nur. Mir ist das mal passiert, da habe ich in der Facharztausbildung hier in einer Klinik doziert vor Ärzten und da hat mich ein Oberarzt eingeführt und gesagt, hier, Frau Barmann hat jetzt hier so ein paar warme Worte da am Anfang gesagt, hier, die macht uns jetzt hier einen tollen Workshop oder hier Vortrag, bla bla. Hat sich dann hingesetzt und ist wirklich direkt eingeschlafen. Und da war halt echt krass. Ich war halt super irritiert. Und alle seine, also die Assistenzärzte, die da saßen, waren ja die Mitarbeiter. Die waren dann alle so, ja, ach, haben alle so Handbewegungen gemacht und so von wegen, ach, das ist hier völlig normal, so. Und ich fand so, okay, ja, dann ist das wohl normal. Und dann war das halt krass, weil der wurde dann auch laut.
Oh,
also der hat dann
geatmet.
Auch, wie soll ich es nennen, ja, der
intensiv
hat,
also, geschlafen.
Man könnte sagen, er hat geschnarcht. Ja, genau. Er hat geschnarcht. Und ich fand das wirklich, ich fand das sehr irritierend. Und ich finde das auch, ja, ich finde es unhöflich. Ich finde es wirklich unhöflich. Also klar, Schlaf ist natürlich ein Grundbedürfnis, aber macht es doch irgendwie alleine. So, geh halt weg, wenn du müde bist. Das ist ja nicht so schlimm, wie sich da hinsetzen und wegpennen. Also man kriegt ja eh nichts mit. Wenn man so müde ist, dass der Körper einfach einschläft, dann ist es ja deine Anwesenheit auch nicht. Also die bringt
nichts. Nee, die bringt überhaupt nichts. Die Therapiestunde ist total für den Eimer. Also das darfst du eigentlich nicht abrechnen, würde ich sagen.
Das ist ja die Frage. Jetzt ist aber in der Geschichte, hat der dann direkt eine Frage gestellt. Also das finde ich auch interessant. Das muss ja dann irgendwie eher so ein Sekundenschlaf sein, keine Ahnung. Aber mir tut der Typ dann auch ehrlich gesagt fast ein bisschen leid, weil es ist ja ein super unangenehmer Zustand. Also ich würde dann ehrlich gesagt, also die Vorschläge von Chris und Julia waren super, aber wenn es jetzt in echt wäre, dann würde ich auch vorschlagen, ob man draußen spazieren geht oder so. Also ich würde irgendwie versuchen, den Therapeuten dann zu aktivieren, weil für den muss das ja auch Horror sein. Ich meine, der kämpft dagegen das Einpennen, rollt die Augen schon so nach hinten, auch super unheimlich. Und ich meine, man weiß ja nicht, nachher hat er irgendwie Epilepsie oder so, man muss helfen oder so. Deswegen, also ich würde das für alle Beteiligten auch irgendwie versuchen zu verändern. Und wie gesagt, mir als in der Praxis arbeitende Psychotherapeutin würde das niemals passieren. Und auch zu dem Vorschlag, der dann von Chris kam, ach, man weiß ja nie, was bei denen zu Hause los ist. Vielleicht haben die ein kleines
Oder vielleicht
Kind.
Hat sie so eine beruhigende Stimme oder schon nicht so schwerwiegende Probleme. Es sind alles tatsächlich Sachen, wo ich auch sage, nee.
Ja, genau. Also erstens, ich muss sagen, also ich habe in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, drei Kinder bekommen im Grunde. Beim ersten habe ich noch nicht so viel gearbeitet, aber die zweiten habe ich einfach während meiner beruflichen Tätigkeit, habe ich mal kurz 4 Wochen Pause gemacht und kurz ein Kind bekommen. Und ich hatte wirklich viele Babys zu Hause, die mich viel um den Schlaf gebracht haben. Aber in meinem Job bin ich so fokussiert. Ich muss ja auch total viel machen. Also das ist ja auch dieses landläufige Gerücht. Wir würden da sitzen und schnacken. Das sagen auch immer manchmal Leute zu mir, so PatientInnen, die sagen dann so, ja, wann wollen wir denn mal wieder einen Termin zum
Schnacken vereinbaren? Ja. Ne? Man denkt so,
Ich denke so, ich habe das jetzt Schnacken studiert oder wie? Also ich meine, also Schnacken tue ich über den Zaun beim Grillen mit meinen Nachbarn oder so. Aber ganz ehrlich, ich mache da ja Sachen, ich habe den Plan im Kopf, was machen wir in der Gesamttherapie, ich habe den Plan im Kopf, an welchem Punkt arbeiten wir jetzt aktuell, wie viel davon schaffen wir in der Stunde, wie verläuft da die Dynamik, welche Übungen können wir da machen, was kann ich dem Patienten mitgeben, was kann ich hinterher als Hausaufgabe geben, was sich sinnvoll anschließt, es sollte sich ins Gesamtkonzept eingliedern, ich muss während er spricht, habe ich schon 5 Sachen im Kopf, ich kann ja auch nicht Leuten sagen, das und das wäre besser gewesen, machen Sie bitte das so und so, sondern ich muss zum Beispiel Techniken anwenden, wie Menschen das geleitet entdecken lassen. Da muss ich natürlich indirekte Fragen stellen, die dann aber zu einem bestimmten Ziel führen. Und das nur als jetzt kleiner Einblick. Also ich weiß nicht, wie man dabei schlafen kann. Das ist mir absolut rätselhaft.
Genau, das habe ich mich auch gefragt. Es hört sich so an, wie man als Ungelernter sich Psychotherapie vorstellt. Ich komme, ich erzähle was, der andere hört zu und gibt dann so ein paar gute Ratschläge.
Ja, genau.
Und ich habe ja jetzt in den letzten Jahren wirklich gelernt, nein, der hört nicht zu und gibt Ratschläge, der hört zu, der verarbeitet im Kopf, aha, das ist das und das Phänomen, aha, das ist das, da und da müssen wir hin, wie kommen wir da hin, ich müsste da und da den Weg einschlagen, ah, super, wäre das und das. Also eigentlich läuft ja bei dir die ganze Zeit im Hinterkopf, wie jetzt der Therapieplan weitergeht, wo du jetzt hinleiten musst etc. Auch das, muss ich sagen, ist im Grunde so, wie wenn ich in der Oper oder so bin und ein Stück singe. Ich kann die Noten, ich kann den Text, ich kann es, das passiert, was du siehst.
Ja. Genau.
In meinem Kopf passiert ja nicht.
Ja, ich singe einfach mal. Genau.
Sondern in meinem Kopf ist, ah, guck mal, pass auf, ich muss jetzt das machen. Emotional muss ich mich da reinversetzen. Jetzt muss ich unbedingt dran denken, dass diese eine Tür zu ist, damit der irgendwie da gleich reinkommen kann. Der guckt gleich durchs Fenster, da brauche ich den Blick. So, weißt du, gleichzeitig musst du emotional noch in der Rolle sein, dass du wirklich spürst irgendwie, dass du Angst hast, dich freust oder whatever. Aber es ist ja nun wirklich.
Ja, und auch stimmlich wirst du ja nicht einfach den Mund aufmachen und warten, was rauskommt, sondern es wird ja.
Genau, dann merkst du irgendwie heute ist schwieriger, ich muss heute ein bisschen mehr darauf achten, dass ich tief genug einatme, bla bla bla. Also bei uns allen, bei unseren Berufen passiert ja auf der einen Seite das, was ich sehe oder höre und auf der anderen Seite, was im Kopf abgeht. Deswegen, also für mich ist das auch sehr interessant. Also da vor allem, dass du jetzt auch sagst, hast du schon öfter gehört. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die beiden ja auch davon erzählt haben, so einen Performance-Druck zu haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also man hat irgendwie mal, Therapeuten mal zum Lachen bringen, ein bisschen fordern, was Neues. Man will nicht so eine Standardtherapie. Wo ich sagen muss, also finde ich geil, finde ich total spannend, aber wo ich sage, ach ganz ehrlich, wenn mein Problem gelöst wird, indem ich so eine Standardabfolge habe, ey, es wäre super. Wenn ich da sitze und sage, Mensch, das und das ist mein Problem. Problem und der Therapeut sagt, kein Thema, Sie machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann sind wir durch.
Ja. Ja, ja, genau. Also das fand ich auch sehr lustig, weil das haben viele Leute. Mhm. Ich habe sogar welche, die kommen dann hierher und haben schon so ein kleines Konzept für die Stunde ausgearbeitet. Also kommen dann und sagen, ja, ich habe hier mal was vorbereitet. Und wenn jetzt jemand, was weiß ich, immer viel erlebt und das auf jeden Fall nicht und das auf jeden Fall alles berücksichtigt wissen will, dann ist das total okay. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn Leute da sich Notizen machen, Listen mitbringen oder so ein Therapiebuch haben oder so. Das ist eigentlich super. Aber ich spüre auch oft, dass die so denken, ich muss das jetzt hier gestalten. Ja. Und das habe ich auch häufig, das scheint bei Kollegen anscheinend so zu sein, weil häufig haben Leute schon mal woanders Therapie gemacht und sagen dann, ja, die Kollegin von Ihnen, die hat das aber immer gut gefunden und die hat auch immer gefragt, ja, was wollen Sie denn die Stunde machen?
Ja, oder was steht denn heute an?
Genau. Und das muss ich sagen, also es ist okay, wenn jemand was mitbringt, da habe ich kein Problem, ich bin flexibel, ich kann meine Sachen umstellen, nach hinten schieben, nach vorne schieben oder die Stunde so einteilen, dass man alles schafft oder sowas, das ist total okay. Aber wenn einer sagt, also kommt und sagt, ich bin total leer, ich habe keine Ahnung, mir fehlen die Worte für alles, dann sage ich ja nicht als Therapeutin, ja, Pech gehabt, ne? Dann schweigen wir jetzt hier mal eine Runde, sondern dann habe ich natürlich meinen Plan und kann sagen, okay, dann wie wäre es mit dem und dem Thema oder wir machen dies und das und ich kann immer auf Sachen zurückgreifen und es muss ja auch nicht immer Hurra geschrien werden bei allen Vorschlägen, die ich mache. Es können ja auch Leute sagen, oh, bitte, ich weiß, Sie kommen jetzt wieder mit dem und dem Thema, ich schaffe das heute auf gar keinen Fall, können wir was anderes machen? Also es gibt für mich im Kopf immer 5 bis 6 Optionen, woran man arbeiten kann. Und also da muss ich wirklich keiner einen Kopf machen, dass er jetzt hier irgendwie einen großen Opener hinlegen muss.
Vor allem, das wollte ich dich gerade fragen, wie ist denn das apropos Opener? Eröffnest du die Sitzung oder der Patient, die Patientin?
Ja, das ist sehr lustig, weil ich auch gerade von jemandem ein Kunstwerk bekommen habe, wo also irgendeine Therapeutin dargestellt ist, die tatsächlich mir recht ähnlich sieht. Und die hat eine Sprechblase, in der steht, how are you? Tatsächlich ist das meine Eröffnungsfrage. Ich frage die Leute, das ist auch schon bei allen eigentlich ein Running Gag, ich frage immer, wie geht es Ihnen? Und sage dann auch dazu, viele mögen die Frage nicht, weil sie wissen, ich meine die Frage ja ernst. Also es ist halt natürlich kein How are you damit gemeint, ne, I'm fine, sondern es ist wirklich die Frage, mein, wie geht es Ihnen jetzt gerade in diesem Moment? Und darüber geht es dann weiter. Ich frage auch manchmal andere Fragen. Ich frage auch manchmal, wie haben Sie die Woche empfunden oder wie geht es Ihnen bezogen auf ein bestimmtes Thema oder so. Häufig kommt man dann relativ schnell zu den Hausaufgaben und guckt dann, wie haben denn die Übungen, die wir uns überlegt haben, wie haben die denn geklappt oder wie, genau, wo müssen wir dran noch was schrauben oder so. Aber die meiste Frage ist eigentlich immer, wie geht es Ihnen? Und oft kommen Leute auch schon rein und sagen, fragen Sie es bitte nicht. Ich habe eine Stunde auf dem Herweg hier überlegt. Ich habe keine Ahnung.
Aber das ist ja auch super, weil damit ist es auch eröffnet. Und da können wir einmal kurz connecten, weil die beiden ja auch gesagt haben, man kann ja eigentlich nicht sagen, dass es mir gut geht. Und deswegen sagt man, eigentlich geht es mir gut. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das erlebe ich auch oft, dass Leute sagen, ja, also die sind dann so ganz wie peinlich berührt und sagen so, irgendwie ganz gut eigentlich. Und da muss ich erstens sagen, ja, das ist ja auch mein Ziel. Also ich als Therapeutin begrüße es wirklich sehr, wenn es Menschen gut geht. Das erwarte ich auch von meinen Methoden. Also ich wende ja mit Leuten Dinge an, damit es ihnen gut geht. Das ist doch das Ziel einer Therapie einfach. Und deswegen sage ich dann natürlich nicht, ja gut, dann was wollen Sie dann hier? Verschwinden Sie mit Ihrer guten Laune.
Können Sie es wagen, hierher zu kommen? Ist ja eine Unverschämtheit.
Genau. Wem Sie alles hier einen Platz wegnehmen jetzt, Sie gut gelaunter Borstel. Nee, also ich freue mich darüber natürlich. Und aber oft haben dann Leute auch das Gefühl, okay, sobald es mir gut geht, haben wir ja nichts mehr zu tun. Und das stimmt halt auch gar nicht, weil...
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich.
Also Heilung verläuft schwankend. Das heißt, wenn es Leuten gut geht, rechne ich auch damit, dass das nicht von Dauer ist. Das ist erstens mal so. Ich freue mich für jede Stunde, die es einer Person gut geht, aber das kann eben auch wieder weniger werden. Und selbst wenn es jemandem wirklich lange dauerhaft gut geht, machen wir ja immer eine gute Rückfallprophylaxe. Das heißt, wir versuchen alles, um das, was wir erreicht haben, auch langfristig zu erhalten. Und das ist dann auch immer die Frage, also die meiste Antwort, die ich gebe oder Gegenfrage, die ich stelle, wenn Leute sagen, ach, mir geht's eigentlich ganz gut, das ist auch schon immer so bei manchen recht unbeliebt, weil es sich so wiederholt, dann frage ich immer, ja, wie machen Sie das? Und ich meine das total ernst, weil das ist natürlich doof, wenn es einem zufällig gut geht, weil die Sonne mal scheint oder so, sondern ich versuche dann immer sehr, sehr genau zu analysieren, was haben wir jetzt diese Woche anders gemacht? Was hat dazu geführt?
Genau, und was hat gut gut funktioniert. Genau,
warum
ja,
ist die Belastung weniger? Warum erscheinen manche Dinge leichter? So? Und das herauszufinden ist total wichtig und ist ein ganz, ganz großer Schritt auch, der Heilung stabil halten kann einfach. Deswegen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es Leuten gut geht.
Es ist sogar ganz schön.
Ja, ich finde es super. Ich freue mich immer sehr.
Dann hat Chris noch eine Sache erzählt, wo ich echt, also da musste ich ganz schön schlucken, weil es mir sehr leid tut und ich kenne das so ein bisschen, weil ich mache ja auch ganz oft so flapsige Sprüche und erzähle so Sachen und wenn man dann mal ernst bleibt und dann lachen Leute, obwohl man denkt, ach so, es war gar nicht lustig gemeint, ist das irgendwie nicht so schön? Und er hat nämlich gesagt, die Therapeutin hat gelacht, obwohl es nicht lustig war und ich kenne das wirklich sehr gut. Ich bin ja auch manchmal so ein Dödelheini und hier und die lustige Anna kommt wieder um die Ecke und dann erzählt man aber manchmal so über ernste Themen was und manche kriegen den Switch irgendwie nicht mit, glaube ich, und lachen dann auch und man denkt so, ja, das war jetzt eigentlich nicht so lustig.
Ja,
also. Wie ist denn das bei dir? Wie ist denn das generell, so Lachen über Situationen? Weil ist natürlich als Therapeutin echt schwierig, ne? Weil du willst natürlich auch nicht immer bei jedem kleinen Witz sagen, Entschuldigung, das ist hier eine sehr, sehr, sehr ernste Geschichte. Aber genau. Also willst du halt echt auch nicht an der falschen Stelle lachen.
Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema im Grunde, weil das Kontinuum ist sehr groß. Also ich gehöre auch zu den Menschen, also ich würde das Motto unterschreiben, lache, wenn es nicht zum Weinen reicht. Ich finde immer, auch schwerwiegende Probleme lassen sich leichter mit Humor begegnen. Also so bin ich selber gestrickt auf jeden Fall. Und ich kenne das auch, dass Leute das dann verwechseln mit sehr guter Laune oder mangelnder Belastung oder so. Und deswegen glaube ich, dass ich da schon eher sensibilisiert bin. Aber jeder Kollege, jede Kollegin müsste darauf sensibilisiert sein. Wir haben sogar Worte dafür. Also man beschreibt im sogenannten psychopathologischen Befund, wo wir anderen Kollegen in Fachwörtern erklären, wie jemand sich gibt oder wie er von dem Erscheinungsbild ist, gibt es das Wort Paratym. Und das bedeutet, dass der Affekt nicht angemessen ist. Also ich erzähle zum Beispiel, wie meine Familie erschossen wurde und lache dabei. Und das ist etwas...
Oh, darüber müssen wir noch mal mehr sprechen, weil ich lache ja immer bei Beerdigungen und das ist sehr unangenehm.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz häufiges Phänomen. Das kann man auch evolutionär, gibt sogar also Erklärungsansätze. Lachen ist ja nicht immer lustig gewesen in unserer menschlichen Entwicklung, sondern Lachen ist Beschwichtigung. Und deswegen ist es häufig so, dass wir in emotionalen Notsituationen eben dazu tendieren, obwohl es überhaupt nicht witzig ist. Also genau das, was du hast bei Beerdigung, das haben ganz viele Menschen.
Und das habe ich mit meinem Schauspiellehrer damals immer besprochen und der meinte, das ist, weil wir haben damals so die Emotionen durchgespielt und mussten die so herstellen. Und er sagte, die Emotion Lachen und Weinen ist quasi der gleich chemische Vorgang, der im Körper passiert. Ja. Und dann im letzten Moment ändert es sich zu Lachen und Weinen. Aber alles, was du quasi aktivieren musst im Körper, um das herzustellen, ist total gleich bei Lachen und Weinen.
Ja, also das ist naheliegend. Ich lache und weine auch häufig in meinem Leben gleichzeitig.
Ich auch. Mir kommen oft die Tränen beim Lachen. Ja. Oh, ja.
Also ich weine manchmal vor Lachen, aber ich habe auch manchmal beide Emotionen da. Ich finde eine Situation total traurig und finde es aber irgendwie auch wieder schon wieder total witzig, dass ich jetzt das schon wieder todtraurig finde. Und dieser Mix, der führt dazu, dass ich während ich lache wirklich traurige Tränen weine. Deswegen.
Jetzt muss man sagen, wenn du als Therapeutin lachst, weil dir dein Patient was erzählt, weil normalerweise würdest du jetzt auch nicht weinen, oder?
Das ist auch erlaubt als Therapeutin, das Weinen, und es kann vorkommen, das ist nicht schlecht, kommt drauf an, also man muss natürlich schon schauen, also wenn ich jetzt mich in der Embryonalhaltung da zusammenrolle und sage, es macht mich wahnsinnig traurig alles ihr Leben. Das,
vor allem bei jeder Stunde.
Genau, oh, ist so genau schlimm, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Aber dass man in emotionalen Momenten, gerade wenn Leute was von Ungerechtigkeit oder schlechter Behandlung erzählen, da kann es sehr heilsam sein, dass ein Therapeut ganz authentisch weint und sagt, das macht mich richtig betroffen, wie mit ihnen umgegangen wurde. Ja. Und das habe ich auch schon von Bekannten gehört oder Freunden, dass deren Therapeuten wiederum geweint haben. Das ist ein sehr berührender Moment, der sehr viel bei Menschen auslöst. Und mir ist das ja tatsächlich noch nicht passiert. Also ich habe schon mal Menschen gesagt, sie haben eine ganz ähnliche Lebenssituation wie ich, wenn es um kleine Kinder geht zum Beispiel und da passiert was, dann bin ich als Mutter von kleinen Kindern sehr schnell berührt und da habe ich schon mal so vorgewarnt, es kann sein, dass ich weinen muss, musste ich dann aber gar nicht. Und es ist schon so, ach, dass ich mal so feuchte Augen kriege oder so aus Rührung oder aus, ja, weil ich emotional einfach angestimmt bin, das kann schon mal auf jeden Fall vorkommen und das ist gar nicht schlimm. Und wenn ich heulen müsste, ich fände es überhaupt nicht schlimm, ich würde den Leuten sagen, ja, macht mich traurig, was sie mir erzählen oder macht mich, was auch immer, also warum auch immer ich weine. Ich würde das authentisch einfach so zeigen und das ist auch richtig so. Wenn ich jetzt...
Und nichtsdestotrotz finde ich es nicht okay, wenn du lachst und es war eigentlich gar nicht lustig, was macht man denn dann?
Genau, also ich muss nur eine Sache zu Ende sagen, wenn ich jetzt weine, weil persönlich bei mir ein eigenes Thema in Schwingung gerät, das wiederum ist nicht so professionell. Das kann auch passieren, wir sind ja Menschen, ne? Und dann muss man sagen, das erinnert mich jetzt gerade an was, tut mir leid, da bin ich jetzt persönlich berührt, aber da braucht man sehr dringend Supervision und eigentlich dafür ist auch die Selbsterfahrung da, dass man seine eigenen Themen so gut ins seelische Regal packen kann quasi, dass das jetzt nicht von der nächstbesten Sache irgendwie aktiviert wird. Und ich kenne...
Verstehe.
Genau, und mir ist das schon häufig passiert, dass ich habe manchmal Personen mit super ähnlichen Biografien wie meine Biografie und das ist schon herausfordernd. Das merkt man ja, aber auch schnell und dann weiß man das auch. Und da ist es schon vorgekommen, dass ich wusste, okay, wir müssen jetzt in Töpfen wühlen, die sind meinen unfassbar ähnlich und da muss ich mich dann auch wirklich drauf vorbereiten. Da muss ich dann wirklich auch selber meinen Scheiß wieder in den Griff kriegen, damit ich da für eine andere Person auch richtig da sein kann einfach. Genau, ja, was du sagst, wenn an inadäquaten Stellen gelacht wird, genau. Also ich habe jetzt jemanden, der reagiert paratym, der erzählt mir von Grausamkeiten und lacht dabei, dann sollte ich tunlichst nicht mitlachen als Therapeutin. Ich sollte das unterscheiden können. Und wenn es sozusagen schwächer ausgeprägt ist, also nicht direkt paratym, ich lache, wenn ich erzähle, wie jemand anderen der Kopf abgeschlagen wurde oder so, sondern es ist einfach so ein bisschen, ach, es ist alles ein bisschen schwer momentan, hahaha, mache ich noch 3 Witze und in Wirklichkeit geht es mir aber auch wirklich nicht gut, dann sollte man als Therapeutin so feinfühlig sein, das zu spüren, dann kann man auch kurz mitlachen und dann muss man aber schon auch sagen, ja, aber jetzt mal kommen wir zu der ernsten Seite, wie können wir denn gucken, dass es Ihnen auch wieder besser geht, ne?
Musst du nicht auch vielleicht ein Gespür dafür haben oder gehört es nicht dazu, als Therapeutin zu erkennen, das ist jemand, der seine Probleme humoristisch verpackt und es erzählt? Also das erlebe ich oft oder das habe ich erlebt, so ich mache einen Witz über mich und mein Leben und es ist okay, wenn Leute lachen, die damit nichts zu tun haben, weil ich es auch witzig erzähle, aber zum Beispiel, wenn ich mit dir über manche Sachen rede und irgendwie, ha, das und das dann auch wieder passiert, muss man doch eigentlich als Therapeutin verstehen, okay, das ist nicht der Moment, wo ich jetzt mit einsteige wie ein Kumpel in der Kneipe.
Ja, ja, genau. Genau das meine ich. Man kann sozusagen, weil Lachen ist ja auch oft ein Zeichen von Scham, man kann da schon den Leuten das angenehm gestalten. Also ich lasse dann auch nicht die ins Leere laufen mit ihren Witzen und gucke böse oder so. Ne? So, da kann man schon mal sagen, hahaha, ja, ist witzig. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn das einer anderen Person passiert wäre? Mhm. So witzig ist es ja eigentlich gar nicht. Man kann das leicht mit einem Perspektivwechsel machen. Und ja, also ich erwarte das von mir und auch meinen KollegInnen und auch die TherapeutInnen, die ich ausbilde, die sind dazu auch in der Lage. Also das sollte schon auf jeden Fall Standard sein. Mhm. Ich weiß aber auch generell, dass sowas oft verwechselt wird. Also mir ist das ja jetzt bei mehreren Kindern, die ich geboren habe, passiert, dass dadurch, dass ich in schwierigen Situationen zu Witzen neige, haben viele nicht mitbekommen, dass ich zum Beispiel akut ein Kind gebäre. Weil wenn ich gesagt habe, ich bekomme jetzt, ja, und das war auch so, da habe ich am Kreißsaal geklingelt und habe gesagt, ja, hallo. Und dann haben die halt gesagt, was wollen Sie denn hier? Und ich fand die Frage halt so kurios, weil ich so dachte so, oh mein Gott, Alter, ich habe halt Presswehen, ich habe eine Marmel, die zum Zerbersten voll ist. Was werde ich wohl nachts am Kreißsaal wollen? So, ne? Ja, ich hätte gern 2 Korn und ein Bier. So, also ich fand das so komisch und dann habe ich halt so als Witz gemeint, auch ich dachte, ich komme vorbei und kriege ein Kind. Dass die halt gedacht haben immer, ah, die macht ja noch übelst Witze, so weit kann es nicht sein. Und dadurch bin ich ja mehrfach in recht kuriose Situationen geraten, sage ich mal, im weitesten Sinne. Beziehungsweise habe dann einfach Mutterseelen alleine irgendwo in einer stillen Ecke vor mich hingeboren. Und
genau, das wäre zum Beispiel ein Moment, würde ich sagen, wenn du jetzt in einer Therapiesitzung sitzt als Patientin, wäre ich jetzt der Therapeut, würde ich sagen, das ist ja unglaublich, dass Ihnen das passiert ist. Das muss sich bestimmt nicht schön angefühlt haben.
Genau.
Und dann mache ich ja nicht wie jetzt, ja, stimmt, und dann hast du da irgendwo gelegen.
Genau, genau.
Also das ist doch ein No-Go.
Ja, genau, man muss
oder?
Die Zwischentöne halt verstehen, ne?
Ja.
Genau, weil genau diese Geschichten, ich habe auch eine andere Geburtserfahrung, die ist traumatisch, da hatte ich danach posttraumatische Belastungssymptome, das war richtig beschissen, die erzähle ich auch übelst funny. Und da würde ich schon auch von einem Therapeuten, einer Therapeutin erwarten, dass sie dann meinetwegen auch ein bisschen lacht und dann schon sagt, mein Gott, das sind ja Zustände hier in den Kreissälen, das geht ja gar nicht. So,
ne? Und was würdest du jetzt sagen, okay, der Therapeut lacht, hat es irgendwie nicht gecheckt, dass es nicht so lustig ist. Was mache ich als Patientin?
Entweder, also oft bin ich ja erstmal überfahren von so einer Reaktion oder auch überrascht und mache wahrscheinlich gar nichts, sondern bleibe irgendwie sozial erwünscht. Aber dann wäre es schon wichtig, vielleicht in der nächsten Stunde nochmal anzusprechen, also konkret auf diese Situation bezogen, wissen Sie, so witzig war es gar nicht für mich am Ende. Oder auch, man kann ja auch generell seine Bagatellisierungstendenzen ansprechen. Man kann ja sagen, ich reagiere als Coping-Mechanismus sehr oft, dass ich Dinge irgendwie ins Komödiantische ziehe, aber in echt hat es schon auch sehr viel Leid verursacht. So. Also das würde ich denken, dass man das machen könnte. Ja, wobei, während ich wirklich darüber nachdenke, denke ich so, nein, niemand sollte sowas machen müssen. Es ist wirklich so, das ja. müssen Therapeuten checken. Also das ist wirklich, ich verstehe ja. das nicht. Und also dieser Coping-Mechanismus, Sachen lustig darzustellen oder auch Witze über sich selber dann zu reißen oder sowas, der ist so verbreitet und also den musst du die ganze Zeit runterrechnen. Also bei mir ist es sogar, ich gebe Leuten Fragebögen und die sind sehr depressiv und kreuzen dann auch, passt schon irgendwie alles und habe total geringe Werte in Fragebögen und da sage ich ja auch nicht als Therapeutin, oh ja Mensch, dann scheint es wohl nur so wie Depression, sondern weiß ich auch, dann muss ich den Fragebogen nochmal rauskramen und sagen, schauen Sie mal, Sie haben hier gesagt, Sie haben gar keine dunklen Gedanken, Sie haben mir doch aber schon welche berichtet. Und dann sagen ja Leute auch oft, naja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Leute sitzen in ihren Betten und können sich gar nicht mehr bewegen, dagegen geht es ja schon noch einigermaßen. Und dann muss ich als Therapeutin ja. sagen, ja, das stimmt, natürlich haben wir,
das ist nicht der Maßstab.
Die Richterskala ist nach unten offen in dem Fall, sage ich mal, aber das ist nicht der Maßstab. Es geht darum, wie geht es Ihnen und wie hätten Sie gerne, dass es Ihnen geht. Und ja, also dieses Fingerspitzengefühl, das muss ich haben. Und mir ist das auch mal passiert. Mich hat eine Therapeutin ausgelacht. Und zwar, also meine erste sehr langjährige Beziehung ging in die Brüche und ich saß da und habe Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, ich habe mich getrennt. Und die hat das, glaube ich, so verstanden von wegen, ach komm, Teenie-mäßig, die erste Liebe geht auseinander. Und hat, ja, sie hat wirklich gelacht und ich habe da gesessen und geheult. Und ich fand das, also ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also in dem Moment, ich kann sowieso nicht gut Leuten vertrauen, ist wirklich auch noch einiges zerbrochen. Aha. Weil ich einfach dachte in dem Moment, okay, ich kann der ja gar nicht begreiflich machen, wie es mir geht einfach. Weil es ging erstens, tut Trennung weh? Also was ist das denn? Wie kann man das in Zweifel ziehen? Und zweitens, war das auch eine sehr komplexe Beziehung, die mich aus einer anderen, sehr schrecklichen Situation geholt hat und dass damit Ängste einhergehen allein schon. Also wie kann man so wenig Fingerspitzengefühl haben? Und deswegen, also es ist ein No-Go. Es sollte und es darf eigentlich nicht passieren.
Ja, das finde ich auch, fand ich auch spannend. Das kann ich auch gut verstehen. Julia sagte, in Therapeuten hineinversetzen, was wird er gleich sagen und so. Was wird er denken? Ich antworte schon mal so, weil ich weiß ja genau, wie es weitergeht. Also ich erzähle eine Geschichte und ich versuche sie aber so zu erzählen, dass der Therapeut vielleicht, also ich versuche beide Perspektiven direkt ja. einzunehmen.
Ja, 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 das ist irgendwie ganz lustig. Das machen viele und häufig überschätzen sie mich und meine KollegInnen, würde ich mal behaupten. Weil ganz oft sagen Leute, wenn ich zum Beispiel so random Fragen stelle, ne, dann sage ich, aha, und wie haben Sie das gesehen? Und was glauben Sie, was wäre daraus geworden, wenn das 5 Jahre später gewesen wäre? Oder keine Ahnung, das ist jetzt total ausgedacht, ne? Aber irgendwelche Fragen stelle ich halt. Und dann starren mich Leute manchmal verzweifelt an, sind ja auch schwere Fragen, und sagen dann so, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was Sie hören wollen. Und dann sitze ich da immer so und denke so, ja, ich auch nicht. Weil das klingt dann halt so, als hätte ich halt den fertig gestrickten Plan. Aber das ist ja gerade das Spannende an meinem Beruf. Ich kann ja gar keinen Gesprächsplan zu Ende stricken, bin ja keine Moderatorin oder was, sondern es kommt ja dann drauf an, was antwortet die Person. Und dem.
Aber das ist, ja, ich verstehe das. Ja, was antwortet die Person und dann musst ja. du reagieren. Aber das stimmt. Ich als perspektive Patientin ja. würde tatsächlich auch denken, ja, die will ja irgendwo rauf hinaus, aber sie darf mir ja nicht sagen, warum es alles so bei mir ist, wie es ist. Ich muss es ja selbst herausfinden. Das heißt, sie weiß eigentlich schon, wie es bei mir ist, aber ich muss jetzt selbst drauf kommen. Und das klingt so, als ob du so wie bei Wer wird Millionär? A, B, C, D. Ah, sie hat A genommen, B Bingo, die Depression ist vorbei.
Ja,
und so ist es halt nicht.
Genau, so ist es gar nicht. Das ist die Sache.
Schade, wäre auch sehr schön.
Wenn man so will, könnte man sagen, es ist vielleicht wie ein Schachspiel, wo ich dann, je nachdem, welchen Zug mein Gegenüber macht, was weiß ich, 50 bis 60 weitere Züge im Kopf habe, welche möglichen verschiedenen Ausgänge das Gespräch haben kann. Also es ist schon so, ich plane das quasi mit, aber ergebnisoffen halt. Also es ist nicht so, dass ich sage, Mensch, Frau Torkel, was haben Sie denn hier irgendwie da für eine Interpretation für die Situation? Und dann erwarte ich, dass du XY sagst, damit ich dann Z sagen kann und wir dann einen Punkt hintersetzen oder so. Gar nicht. Sondern ich trage mich tastend voran und schaue, in welche Richtung es geht, weil man auch sagen muss, es gibt so viele Richtungen, wie es Menschen gibt. Oder man kann sogar noch obendrauf setzen, Menschen und Zeitpunkte. Weil was ich zum Beispiel damals mit meiner Therapeutin besprochen habe, das würde ich heute ganz anders vortragen und so weiter. Deswegen, und jeder Mensch erlebt ja jede Situation anders. Und es gibt jetzt nicht, und das ist vielleicht so ein bisschen aus der Diagnostik, man sagt dann halt, Sie haben Depressionen und Sie nicht. Aber darüber geht es hinaus. Also alle Menschen, die ich habe, die die Diagnose Depression haben, haben eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte und deswegen auch eine unterschiedliche Heilungsgeschichte. Deswegen gerade ist ja auch immer dieses, oh, wir werden alle von KI ersetzt und so weiter. Ja, also KI ist wirklich ein viel, viel besserer Therapeut als kein Therapeut und auch ein viel, viel besserer Therapeut als ein sehr schlecht ausgebildeter Therapeut. Aber um wirklich effizient eine nachhaltige Heilung herbeizuführen, so weit ist KI einfach noch nicht.
Und hattest du noch nie den Fall, dass du sagst, ah, interessant, das erinnert mich an den und den Fall, da hat das und das gut geklappt, so könnten wir es hier auch angehen?
Ja, Ähnlichkeiten gibt es auf jeden Fall, weil ganz am Ende haben eigentlich alle unsere Probleme oder unsere Störungen, ob das jetzt Depression, Angststörung, irgendwas ist, meistens sind wir ganz am Ende bei, in der Verhaltenstherapie nennt man das sogenannte Oberpläne. Und da geht es immer um Grundbedürfnisse. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen frei von Gewalt sein. Und genau, also das sind dann natürlich schon Dinge, die uns wieder einen. Aber jeder geht ja zum Beispiel damit um. Also den Plan zum Beispiel, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Den haben, weiß ich nicht, in unserer Gesellschaft würde ich mal sagen, 60-70% der Menschen. Und den zu verändern, da kommt man natürlich dann an den gleichen Punkt, wo man sagt, ach witzig, schauen Sie mal, also witzig, haha, nee, sagen wir nicht, sondern wir sagen, auffällig, ist ja interessant, Sie haben den auch. Aber die Lösung daraus ist tatsächlich für jeden dann auch wieder anders. Also wir ähneln uns schon in unseren Grundstrukturen, aber Lösungen sind immer individuell.
Sehr spannend.
Ja, so habe ich das auch noch nie erklärt.
Ja, egal. Ich wünschte, ich könnte das auch, was du kannst.
Es bringt so Bock. Ich kann es nur sagen,
ja,
es bringt genauso
ich.
Viel
ja,
Bock
ja,
wie Schachspielen.
Ich.
Weil je nach Therapieform, die du anwendest, meinetwegen machst du Schematherapie, dann hast du so verschiedene Modi im Kopf, die du durchgehst. Und dann erzählt dir jemand was und du bist im Kopf schon dabei und ordnest das da ein. Oh, wie könnte das da passen oder so. Oder was weiß ich, CBASP ist auch eine tolle Therapie. Da macht man so Prägungen mit den Menschen, arbeitet man raus, welche Menschen haben dich auf welche Art und Weise so und so geprägt. Und wann kommen diese Prägungen zum Tragen und so weiter. Ach, das ist alles so spannend, es ist so geil, es bringt so Bock. Ich liebe meinen Job, ich kann es nicht anders sagen.
Und dann würdest du ja Julia auch widersprechen, die sagt, sie will keine Floskeln, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Floskeln hau ich schon auch mal raus. Und machen Sie bitte Sport, habe ich bestimmt wahrscheinlich, es kann einer der meistgesagten Sätze in meiner Praxis sein, das stimmt.
Hast du zu mir auch gesagt, aber ich muss zu, also hast du, als wir mal drüber, wir mal gesprochen haben und ich gesagt habe, aber oh, so und so und so, hast du gesagt, pass auf. Aber jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Du hast nicht gesagt, mach Sport, kein Zucker, kein Alkohol, bombig, sondern du hast gesagt, pass auf, so und so würde ich da rangehen. Das wäre gut, wenn du die und die Schritte einleitest. Als erste Hilfe wäre es total gut, wenn du rausgehst zum Joggen zum Beispiel und Sport machst, wenn du auf Zucker mal ein bisschen verzichtest und auf Alkohol.
Ja.
Und genau das ist ja der entscheidende Punkt. Es sind natürlich keine Floskeln wie kein Zucker, kein Alkohol, mach Sport, dann ist wieder alles tutti bene. Aber zu sagen, passen Sie auf, das wird dir jetzt ein langer Weg, das wird dir jetzt auch anstrengend und das kriegen wir aber alles hin, damit es Ihnen erstmal, damit der erste Anstoß passiert, machen Sie mal Sport, versuchen Sie auf Zucker zu verzichten. Kein Alkohol wäre gut, würde ich Ihnen raten. Genau das ist ja der entscheidende Punkt, nicht wahr?
Genau, das kann flankierend helfen.
Genau.
So, aber natürlich löst das keine Depression. Also ich schicke Leute auch zum Arzt und sage, messen Sie bitte Ihren Vitamin-D-Status. Ich habe aber auch noch niemanden gesehen, also noch nie war ein PatientIn oder ein Patient bei mir, die gesagt haben, ich bin super depressiv und dann sind die zum Arzt gegangen, haben Vitamin D, ein paar vegan Toiletten da eingeworfen und dann waren die Bombe gesund. Also das ist schon so, wenn man sich sowieso die Beine ausreißt und versucht, so viel in seinem Leben und in seinem Gehirn und in seiner Denkweise umzustrukturieren, dann ist das hilfreich, wenn man nicht noch einen eklatanten Vitamin-D-Mangel hat oder einen Eisenmangel oder was weiß ich. Ne?
Ja.
Und deswegen, solche Sachen können flankierend, auf jeden Fall sollte man die auch berücksichtigen. Das mache ich auch immer, dass ich gucke, also wenn jemand zum Beispiel menstruiert, dann lasse ich das Eisen immer überprüfen. Wenn ich jetzt einen mittelalten Mann habe, dann kann man mal aufs Testosteron gucken zum Beispiel. Das ist schon so, dass solche Sachen unterschiedlich eine Rolle spielen. Aber das zieht natürlich den Karren nicht aus dem Dreck und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, das ist nicht mein Job, weil sonst muss ich mich wirklich nicht wundern, weil das kann ChatGPT sehr gut. Also wenn man da mal reinfragt, meine Stimmung ist scheiße, was empfiehlst du mir? Da braucht man wirklich keine ausgebildeten Menschen dafür. So.
Nee, ja. Weil das können sie alle. Das kann selbst ich dir sagen und ich bin weit weg von der Ausbildung.
Da kann man wirklich jeden auf der Straße fragen. Das ist wirklich Common Sense, würde ich mal sagen. Und deswegen, dabei darf es natürlich nicht bleiben. Und auch ansonsten, manchmal haut man schon so Allgemeinplätze raus. Also ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Motto, was mich durchs Leben bringt. Und zwar, die beste Rache ist ein gutes Leben. Und das habe ich schon auch mal Menschen empfohlen an gewissen Stellen. So. Und das ist natürlich, ja, da können sie sich auch einen guten Kalender kaufen von, was weiß ich, wahrscheinlich irgendeinem Coach oder so. Und da stehen auch so Sprüche drin. Aber die alleine sind natürlich keine therapeutische Intervention. Natürlich, wir nutzen gängige Worte und wir erfinden da auch nicht das Rad neu oder so, aber also helfen tut schon zum Beispiel, wenn ich weiß, welche Muster ich habe, wo die entstanden sind, was die auslöst und wie ich da reingerate und wie ich zum Beispiel lerne, da nicht mehr reinzugeraten. Und das ist wirklich, ja, das kann man nun nicht in einem Kalenderspruch zusammenfassen, sondern das ist wirklich friemelige Arbeit, das rauszuarbeiten, das immer wieder zu überprüfen und so weiter. Und das ist eine therapeutische Intervention.
Und wie stehst du dazu, um zu unserem letzten Punkt zu kommen? Wie geht's denn Ihnen eigentlich heute, Frau Therapeutin?
Ja, das kommt sehr häufig vor, tatsächlich. Das ist unterschiedlich. Manchmal sagen Leute das auch aus Unsicherheit. Also die kommen halt und finden die Situation, dass unangenehm. Es jetzt nur um sie geht. Ja, ja. Genau.
Das stehen total im Mittelpunkt, ne? Ja.
Genau. Und manchmal ist das wirklich so eine Verlegenheitsfloskel. Na, wie geht's Ihnen denn? Und dann sage ich meistens auch, gut, und damit hat sich's. Wenn Leute also wirklich ernsthaft fragen, wie geht es Ihnen denn heute, dann sage ich schon auch mal sowas wie, das bespreche ich dann einfach mit meiner Therapeutin, weil jetzt sind Sie ja bei Ihrer Therapeutin und deswegen geht es darum, wie es Ihnen geht. Das sage ich natürlich so, wie sagt man so schön, mit einem Augenzwinkern. Also ich bin da auch nicht streng oder böse oder so, das ist schon okay. Und ich habe auch, manchmal ist das auch so eine Generationensache, ich habe ältere Leute, die interessieren sich sehr für auch mein Leben nebenbei, weil die, glaube ich, auch diese professionelle Beziehung nicht so gelernt haben. Ich finde, wenn man eher mit so Dingen wie Beratung, Coaching, Sozialarbeiter in der Schule und so weiter aufwächst, dann haben die da mehr so ein Gespür dafür. Das ist oft bei älteren Semestern nicht so der Fall. Und die fühlen sich, glaube ich, auch sehr unhöflich, wenn sie nicht zurückfragen.
Ja.
Und da höre ich schon auch öfter mal sowas wie, na, was machen die Kinder? Und ja, da fange ich jetzt natürlich dann nicht an, oh, wissen Sie, dieses Bildungssystem und mein Gott, meine Kinder haben es auch nicht leicht oder so. Da sage ich natürlich auch dann, doch, läuft alles. Oder ich sage auch mal, ja, schlafen ist gerade nicht so oder so.
Ja, genau.
Also so ein paar Sachen lasse ich da schon auch mal rein oder durchblicken. Und es gibt auch tatsächlich in verschiedenen Therapieformen das sogenannte persönliche kontrollierte Einlassen, dass man zum Beispiel eigene Emotionen zurückmeldet. Also ein Beispiel wäre, jemand ist total aufbrausend und schneidet gar nicht so richtig mit, dass er sehr laut wird mit der Stimme, sehr viel gestikuliert, ein recht bedrohliches Auftreten sogar bekommt. Und da kann das schon mal sein, dass ich als Therapeutin sage, entschuldigen Sie, wenn ich Sie einmal unterbreche, ich möchte Ihnen einmal zurückmelden, wie es mir mit Ihrer Reaktion geht. Mir macht das richtig Angst. Oder, das habe ich auch schon mal gemacht, weil jemand dann in so eine Diskussion reingegangen ist, dass er gesagt hat, naja, aber wieso haben Sie Angst? Ich mache ja nichts. Also ich schreie hier halt rum, aber ist ja nicht gefährlich. Und dann habe ich halt auch mich eingelassen und habe gesagt, naja, ich kenne das auch anders. Ich in meiner Lerngeschichte habe eben Menschen, die geschrien haben und dann Gewalt ausgeübt haben. Und deswegen bin ich mir in den Momenten nicht mehr so sicher. Und damit müssen Sie auch umgehen. Mhm. Und das ist ja etwas, wo ich sehr viel von mir preisgebe.
Ja, stimmt.
Aber das eben auf einer professionellen
sagen.
Ebene.
Ja.
Also ich
Du sagst ja nicht, ja. Ey, wissen Sie eigentlich, was mir passiert ist?
Genau.
So, genau. Kein Wunder, dass ich hier gerade nicht mehr richtig arbeiten kann, sondern du behältst sie eigentlich auf der Ebene, dass du sagst, du spiegelst, was er auslöst und sagst, das lösen sie eventuell in anderen Menschen auch aus und damit müssen sie auch leben. So wie ich damit leben muss, dass sie jetzt gerade sehr wütend sind.
Ganz genau. Man nennt das auch Projektionsfläche. Ich bin ja auch als Therapeut in eine Fläche, ein Gegenspieler, ein Gegenüber, auf das meine PatientInnen Dinge oder rein, also Projektion ist so ein bisschen so tiefenpsychologisch orientierter Begriff eher, das ist gar nicht mal so verhaltenstherapeutisch, aber auch in der Verhaltenstherapie finden solche Übertragungsprozesse statt, dass wenn ich zum Beispiel die gleichen strengen Worte nutze wie die Mutter des Patienten, der Patientin, dann ist es klar, dass ich auch eine dementsprechende Reaktion vielleicht bekomme, die auch sehr stark von alten Gefühlen geprägt ist. Und das muss man halt auch gemeinsam rausarbeiten und das ist auch sehr, sehr lohnenswert und fruchtbar. Und genau, also was wichtig ist bei diesem persönlichen kontrollierten Einlassen, das müssen Konflikte sein, mit denen ich gut zurechtkomme. Also es hat mal eine Dozentin von mir gesagt, die meinte, es ist halt nicht so professionell, wenn man sagt, sie erinnern mich krass an meine Mutter, aber genau, weil das ist mein eigener Konflikt und mein eigenes Problem, was offensichtlich noch nicht fertig bearbeitet ist und das sollte ich nicht in Therapien einfließen lassen. Aber ich kann natürlich meine eigenen Sichtweisen da reinbringen. Und ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe gerade mit der Scham nach sexualisierter Gewalt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, mich persönlich kontrolliert einzulassen und den Leuten zu sagen, sie schämen sich, dass ihnen das passiert ist. Ich kann ihnen sagen, mir ist das und das im Leben passiert. Finden sie auch, dass ich mich schämen sollte? Und das kann sehr, sehr heilsam sein, dass Leute jemand wirklich eine reale Person vor sich haben, von der sie gesagt bekommen, dass sie mitfühlt, dass sie sehr gut die Lage verstehen kann und genau, und da ist ein Perspektivwechsel so gut und so einfach und natürlich sagen die Leute dann um Gottes Willen nein und dann sage ich ja, zwischen ihnen und mir gibt es keinen Unterschied. Niemand sollte sich danach schämen müssen. Mhm. So, da ist jetzt auch keiner dann gesund hüpfend aus der Praxis gelaufen schon, aber es kann ein Puzzleteil
auf
dem Weg der Heilung sein.
Genau, es kann ein Teil sein, wo du sagst, aha, guck mal, da den Baustein haben wir und dann nehmen wir noch 30.000 andere Bausteine und dann ist der Weg zur Heilung irgendwie geebnet.
Genau.
Ja, liebe Vero, jetzt haben wir wirklich ganz viele Fragen, glaube ich, beantwortet. Gar nicht nur die erste Eingangsfrage, was mache ich, wenn mein Therapeutin eingeschlafen ist in der Sitzung, sondern ganz viele andere Fragen, die die Therapie betreffen, auch geklärt. Vielen Dank für diese Gehirnerschütterung. Und wir möchten euch auch ermutigen, schreibt doch mal, wie ihr diese Folgen findet, wenn wir über Therapiesitzungen sprechen, wenn wir über Therapiesituationen sprechen, schreibt in die Kommentare, liked uns, followt uns, teilt uns auf Instagram oder auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich danke dir, liebe Vero, für diese informative Gehirnerschütterung. Und Julia und Chris, vielen Dank für diese Folge. Es macht uns immer Spaß, euren Podcast zu hören. Liebe Grüße an euch. Vielen Dank, dass ihr diese wichtige Arbeit macht. Und falls wieder was ist, denkt an uns. Wir können euch auch die Fragen manchmal beantworten. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ja, ich will mir noch einmal ein Teechen einschicken.
Ja, Sound können wir ein bisschen produzieren und ein bisschen Stille aufwecken. Audiobearbeitung.
Ich habe mir übrigens überlegt, ob wir sowas einführen sollen, wie es uns beiden irgendwie immer als geht, ob man so eine Befindlichkeitsrunde macht. Ja. Machen ja ganz viele. Ich finde Befindlichkeitsrunde ein bisschen abgedroschen, aber Entschuldigung, jetzt musst du direkt schneiden, ne, am Anfang.
Nee, macht sorry. Gar nichts. Macht gar nichts. Gerade am Anfang ist es noch leicht. Schlimmer ist immer so, wenn man sich wirklich so, also so verlabert hat.
Ja, aber ich weiß, vertüdelt.
Ja, aber wenn man so mitten im Satz merkt, ach, das war jetzt falsch und dann anders loslegt und dann fehlt so beim Zusammenschnitt einfach ein scheiß Verb.
Das ist ätzend. Okay, aber soll ich es nochmal machen oder ist egal?
Ja, wir können es gleich nochmal machen, aber wir müssen uns ja was überlegen.
Ja, ich glaube, das muss man mehr überlegen. Das schaffen wir jetzt nicht so in der... Es tut mir leid, kam mir gerade in den Sinn. Ich bin auch ein Arsch. Okay. Okay. Also das ist...
Ich muss mal ganz kurz einmal rein. Und zwar, wir haben eins vergessen.
Ach so, scheiße.
Ist ja auch Bullshit.
Ja, obwohl es ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, die Leute
wissen das und ich finde...
Ja, genau, das sieht ja unmöglich aus hier im Hintergrund. Bei dir sieht es voll professionell aus. Leider bin ich mit der falschen Seite.
Ja.
Und ich muss... Ja, das war's. Nee, alles andere. Ich rede dann einfach in das Mikro, dann, weil Audio ist ja jetzt dann nicht so entscheidend. Genau.
Naja, du musst schon hören, was ich sage.
Ja, aber das kann ich ja auch über den Rechner.
Aber ist es dann nicht doppelt? Weil geht es dann nicht in dein Mikro wieder rein?
Ich glaube nicht. Geil. Wie verzögert ich diese Antwort?
Aber dann könnte ich das ja auch machen.
Ja, ich glaube, wir können das machen.
Okay, dann gehe ich jetzt aufs Klo.
Ja, mach auf jeden Fall erstmal auf. Und ich schicke gleich einen neuen Link. Bis dann.
Mach mal Recording Stopp, weil sonst kann ich die Session nicht lieben.